Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Frank Panser. Er ist ja der LinkedIn-Trickser, wie er sich selber nennt. Und wir sprechen über alles, alles rund um Sales, Marketing und LinkedIn. Und da unser Gespräch so spannend war und über eine Stunde lang gedauert hat, habe ich es in zwei Podcast-Folgen aufgeteilt. Hier nun der erste Teil. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Frank. Schön, dass du dabei bist, dass wir uns zum Podcasten gefunden haben.
Ja, das ist eigentlich auch interessant, dass unser Erstkontakt gefühlt 2 Jahre, glaube ich, zurücklag. Und ja, wir mal schon telefoniert haben, wo ich herausfinden wollte, ob Podcasten für mich ein Medium ist und werden kann. Und ich sagen kann, nein, ist es nicht. Dann ist es doch LinkedIn an sich geworden und trotzdem treffen wir uns jetzt hier in deinem Podcast. Das ist...
Ja, es ist ja
eine spannende Reise.
Genau, wir haben jetzt schon, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben fast eine Stunde Vorgespräch hinter uns, weil wir gerade festgestellt haben, also LinkedIn ist ja so eine unglaubliche Bubble. Jeder kennt irgendwie, wenn man in einem gewissen Bereich ist und, sag ich mal, ein gewisses Maß an Aktivität zeigt, dann findet man sich irgendwo immer wieder in so einer gewissen Bubble wieder mit immer wieder erscheinenden Personen. Und so wirst du natürlich mir auch fast jeden Tag wieder hochgespielt. Und ich dachte dann irgendwann, wir haben doch vor fast 2 Jahren telefoniert zum Thema Podcast. Komisch, dass der Frank sich dann gar nicht mehr gemeldet hat wegen seinem Podcast. Jetzt weiß ich wieso, weil du festgestellt hast, ist nicht dein Thema. Bei mir ist es genau andersrum, wobei ich auch viel bei LinkedIn unterwegs bin, aber gar nicht mit Videos, weil ich mich jetzt erstmal voll auf Podcast konzentriert habe. Aber spannend, so haben wir uns wiedergefunden und gerade im Vorgespräch auch festgestellt, wie unglaublich viele gemeinsame Kontakte wir haben und wie viele Wege nach Rom führen und wie klein die Welt ist.
Genau, ich glaube, der Hauptnenner ist, glaube ich, Martin Philipp von Everlaunch, mit dem ich also auch schon bevor ich richtig auf LinkedIn eingestiegen bin, Kontakte hatte, weil die natürlich eine super Lösung in Sachen Marketing Automation hatten, was für mich als Marketer total spannend war, weil wir damals mit unserem CRM-System auch geguckt haben, was sind für Kooperationen möglich. Mhm. Und in dem gleichen Zeitraum war dann natürlich Corona ging los. Und selbst wir damals mit dem Thema CRM gemerkt haben, wir haben zwar eine digitale Lösung, aber das ist nicht das, was jetzt gerade gefragt ist. Da war dann Videokonferenzsysteme, war eigentlich so der erste Painpoint und dann kleinere Aufgabenverwaltungen und keiner hatte irgendwie Muße, Zeit und wollte jetzt auch nicht investieren, erstmal in eine komplette Unternehmenssuite. Und in der gleichen Zeit haben so größere Sachen wie die Online-Marketing-Rockstars auch ein Riesenproblem gehabt, weil denen ihr Konferenzen, wo sie viel Geld verdient haben, natürlich weggefallen sind. Und die haben einen cleveren Schachzug gemacht, der uns damals echt wehgetan hat, indem die eine Software-Plattform hochgezogen haben, die ultraschnell alles im Organischen wie auch im Paid-Bereich bei uns eigentlich kaputt gemacht hat. Also das war wirklich zu sehen innerhalb von wenigen Wochen, wie wir unsere Rankings verloren haben, vor allen Dingen gegen OMR in unseren Spezialgebieten, alles was rund um CRM war. Weil natürlich der Nutzer auch lieber von der Softwareplattform beraten wird, als irgendwie immer direkt über den Hersteller erstmal gehen zu müssen. Mhm. Und in der Zeit war für mich auch, da hatte ich auch mit Martin schon immer mal so den Austausch und da war schon, ja, LinkedIn ist so eine Plattform, die muss man jetzt mal ins Auge nehmen und Social Selling muss man ins Auge fassen. Und dann war eigentlich die Challenge für mich, okay, wie können wir jetzt die SEO und SEA-Kanäle wieder ein bisschen mit einem neuen Kanal abfedern? Und dann war Social Selling das große Thema. Und wenn man dann so ein bisschen sucht und googelt, dann kommt man natürlich relativ schnell auf Social Selling Coaches. Und den Fehler, den ich damals am Anfang gemacht habe, ist, dass alles, was auf B2B, also auf der Plattform LinkedIn ist, die machen schon alle B2B und dann verstehen die B2B, wie ich das tue. Das heißt also, ich denke immer an komplexen Buying-Centern mit, ich sag mal, bevor wir den ersten Schritt machen können, muss ich schon mit 3 Leuten gesprochen haben, um die überhaupt zu überzeugen, dass wir uns mal zusammensetzen müssen. Und der klassische, ich sag mal, Social Selling Coaches, der hat, ich sag mal, einen Geschäftsführer, den er irgendwie targeten muss und dem erklären muss, hier, du kannst darüber Geschäfte machen und dann geht das relativ fix vonstatten. Und dann haben wir uns aufgemacht, auch diese 5 bis 10 Termine pro Woche zu machen und haben das irgendwie nicht so richtig geschafft. Und das war aber so ein bisschen dann auch die gesetzte Benchmark und auch wir hatten halt die Vergleiche zum Thema unserer alten, bevor halt Corona da war, SEO und SEA-Kanäle und da war dann am Ende die Lead-Generierung auf LinkedIn irgendwie verdammt teuer, wenn man das rein mit den Aktivitäten, die ich auf LinkedIn verbringe und die Termine, die ich raushole. Und dann war das so relativ schnell wieder bei uns im Sinne von, LinkedIn ist nicht so richtig, wird uns zu teuer, das ist nicht unser Kanal, da ist auch nicht unsere Zielgruppe. Also bezogen auch auf unsere Kunden, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten, das waren so mehrheitlich Xing-Kontakte, die, wenn überhaupt, einen verwaisten LinkedIn-Account hatten. Und ich war dann aber trotzdem für mich schon so weit fortgeschritten, dass ich gesagt habe, hier ist trotzdem was an dieser Plattform. Und das ist, ja, okay, man schafft halt nicht die 5 bis 10 Termine. Und dann war irgendwann so dieser Schlüsselmoment zu sagen, es ist ein Branding-Kanal. Es ist quasi, hier kann ich mein Thema auf unglaublich schnelle Art und Weise mich positionieren, einen Experten raushängen lassen, sage ich mal übertrieben. Und auf die effizienteste Art und Weise ohne extra Ads-Budget dafür Sorge tragen, dass Leute, wenn sie zu einem Thema nachdenken, irgendwie auch über bestimmte Personen stolpern. Ob es die Geschäftsführer sind, ob es die Sales-Mitarbeiter sind oder aber die Marketer sind. Das ist dann so das, ja, was automatisch eigentlich passiert. Und dann gab es bei mir aber trotz alledem stand einen Arbeitswechsel an. Und ich wollte es für mich trotzdem mal wissen, okay, was passiert, wenn man eigentlich LinkedIn-Coaching vertreibt? Ich war immer noch hart getriggert im Sinne von, okay, ich weiß, wie es läuft und ich bin auch jemand, der gut Content machen kann. Und habe dann in den 2 Monaten, wo ich meine Überstunden abgebummelt habe, gesagt, so, jetzt probierst du es einfach mal aus. Du tust mal kurz so, wie es wäre, wenn du Coach bist. Und das hat halt wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Das so, ohne dass ich weiteren Content gemacht habe, kamen auf einmal schon die ersten Anfragen. Ah ja, ich habe gesehen, du machst irgendwie auch was mit LinkedIn. Wir müssen uns mal unterhalten. Also da ging auf einmal das Inbound-Game von ganz alleine. Und an der Positionierung habe ich dann erstmal nichts weiter geändert bei meinem neuen Arbeitgeber, weil wir dort, ich sag mal, erstmal eine grundsätzliche Infrastruktur zum Thema Marketing und Sales schaffen mussten. Und jetzt fängt es halt an, dass wir sehr gezielt überlegen und jetzt auch schon sagen, das wird kein Lead-Generierungskanal, sondern es ist wirklich ein Branding-Kanal, wo wir uns positionieren können, einmal als guter Arbeitgeber, vor allen Dingen hier in der Region Thüringen. Mit dem, was wir da auch im New Work-Bereich machen, ist das schon noch Innovationspotenzial, weil mein Chef antritt und sagt, wir machen New Work nicht als Wischiwaschi, unsere Mitarbeiter dürfen sich aussuchen, was sie machen, sondern er tritt an und sagt, das ist bei ihm auch eine sehr klare wirtschaftliche Formel, New Work. Wenn ich ein IT-Dienstleister bin und eigentlich nur über Personal skalieren muss, dann müssen die alle Bock haben und jeden Tag überlegen, wie sie ihren Job besser machen können. Und da ist Gehalt sicherlich eine Sache, aber da gibt es ganz, ganz andere Hebel und an denen arbeitet er sehr intensiv. Und das wird jetzt die Story sein, die wir auch auf LinkedIn sozusagen für die Marke Starke mit rausbringen, weil ich jetzt klar kapiert habe, wie funktioniert LinkedIn, was ist eigentlich, wenn ich ja ein komplexeres Buying Center auch habe, was muss ich eigentlich tun, um dieses Buying Center positiv zu besetzen? Dass der eigentliche Entscheider immer keine Zeit hat, den kriegst du auch über LinkedIn erstmal nicht ran, aber seine Mitarbeiter drumherum schon. Und wenn ich die in meiner Bubble habe und die bei mir fleißig liken, dann ist auch die eine Woche, wo er reingeht, sieht er mich 5-mal und wenn man dann mal irgendwann anruft, sagt er, ich weiß nicht warum, aber wir müssen uns jetzt mal unterhalten, weil du bist so oft in meiner Bubble.
Das kann ich nur bestätigen, weil das ist ja auch, sag ich mal, einer der Gründe, warum wir jetzt sprechen, also wobei wir, wie du schon am Anfang sagtest, wir haben uns ja schon vor, ja gut, ich glaube echt 2 Jahre ist es ja schon mal gesprochen, aber du bist, wie auch viele andere in meinem Netzwerk, immer wieder präsent, immer wieder da. Und es gibt wirklich ein paar, auch es gibt auch immer wieder welche, wo ich sage, ich finde es einfach so spannend, die kommen so positiv rüber mit dem, was sie schreiben, was sie an Videocontent bringen, kommentieren und sonst was. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie möchte ich mit denen mal sprechen und lade ihn zum Podcast ein und plötzlich merkt man, oh, wir könnten jetzt 4 Stunden reden oder ich hatte jetzt gerade eben, hatte ich erzählt, ein kurzes Gespräch mit jemandem auch über LinkedIn. Wir sind auch gemeinsam in einer anderen Community. Einfach weil wir da jetzt neu reingekommen sind, hat er gesagt, komm, lass uns mal sprechen, weil irgendwie habe ich mitbekommen, ein bisschen so, was du machst, ist spannend. Zack, habe ich, ohne dass es die Absicht war, jetzt einen neuen Lead, der sogar sehr interessiert ist. Und ich finde, das passiert automatisch, wenn man einfach davon berichtet und einfach zeigt, was man macht und tut. Weil, wie du eben schon sagtest, der stille Mitleser im Hintergrund ist eigentlich. Also ich habe einige Leute, das habe ich auch früher schon, ich habe 2001, 2002 habe ich schon ein Internetforum, das ist mittlerweile die größte Musikerplattform Deutschlands, habe ich mit aufgebaut, noch unter einem anderen Namen. Und damals war das auch so, die am meisten kommentiert haben, haben nie bei uns gekauft. Das war damals schon in diesem Forum, die dann immer die größten Fans waren, die waren super, weil wenn, sag ich mal, in Diskussion jemand Neues reinkam, dieses Forum war damals wirklich noch klein und sehr speziell und dann, ne, ich meine 2001, 2002 Musik produzieren am Computer war noch in den Kinderschuhen und dann gab es halt so 3, 4 Fans oder 5 Fans, die toll fanden, was ich mache und die anderen, mit denen ich das Forum aufgebaut oder die es eher gegründet haben. Und der hat immer dafür gesorgt, sag ich mal, die Begeisterung bei den anderen auch zu erzeugen. Aber diese 4, 5 haben nie irgendwie dann später, als wir daraus eine Firma gebaut haben, mit dem wir Schulung gemacht haben, haben wir von denen nie Aufträge bekommen. Und das Gleiche, um es mal jetzt wieder zurückzubringen, erlebe ich auch bei LinkedIn. Und ich finde das gar nicht schlimm und bin jetzt auch nicht irgendwie traurig oder sauer auf die. Im Gegenteil, ich finde diese Entwicklung total spannend und auch schön, weil
das sind die echt, also ja. im Sales Marketing nennt man das gern Stakeholder. Oder aber ich benutze auch manchmal, weil das nicht immer auf jeden, ich sag mal, der kommentiert, zutrifft, aber so diese Fans oder auch gerne Zielgruppenbesitzpartner. Das heißt, es sind Leute mit einer relativ hohen Expertise, die selber in Anführungsstrichen wenig verkaufen, aber sehr aktiv auf verschiedensten Kanälen sind. Und dort, wo sie häufiger aktiv sind, ziehen sie auch Leute mit. Und dort, wo sie aktiv sind, denen geben sie automatisch, ich sag mal, auch was von ihrem Expertenwissen ab. Und das... Wir Menschen neigen dann halt einfach dazu, auch den Menschen gerne zu vertrauen, erstmal unabhängig des rein Fachlichen, wenn ich es nicht verstehe. Und wenn sich Fachexperten unterhalten, was aber auch noch auf einer, ich sag mal, menschlichen, sympathischen Art kommt, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, was ich mitnehme ist, dem kann ich vertrauen, dass es, wenn ich mal ein Problem habe, dann gehe ich genau zu dieser Person. Und deshalb sind eigentlich diese Fans, die man dann in, egal ob das bei LinkedIn oder ob das bei anderen Plattformen ist, wenn man die hat, die sind eigentlich der Wert, weil sie diese Community so viel wertvoller machen, weil sie Zeit investieren, was man honorieren muss und mir Vertrauen in meine Expertise auch schenken. Und das wiederum werden dann irgendwann meine Verkäufer oder meine Käufer sehen.
Oder sie sind auch Impulsgeber. Das habe ich auch schon oft erlebt. Da hatte ich jetzt auch gerade kürzlich wieder 2 Kontakte, auch über LinkedIn, wobei der eine mir direkt, also statt Ewigkeiten, meinen Podcast hört, der auch schon früher, als ich noch Hauptzielgruppe Trainer, Coaches, Berater hatte, in vielen meiner Webinare war und mir dann auch irgendwann sagte, du, ich habe mir jetzt basierend auf deinen Empfehlungen, habe ich mir das Equipment zusammengestellt und Studio und so, engagiert hätte ich dich nicht, den hat Corona auch natürlich kalt erwischt. Aber ist so ein wertvoller Kontakt, weil er mir so Feedback gibt, so eine die Zielgruppe, was gibt's da für Probleme oder noch gar nicht mal die Zielgruppe selber, sondern nicht technisch versierte oder Menschen, die jetzt nicht aus meiner Profession kommen, wie gehen die an das Thema ran, wie verstehen es, also quasi so ein Verbündeten, der mir sagt, hör mal, für einen Laien müsstest du die und die Themen mal beleuchten. Ist mega, mega wertvoll. Und dann ist es mir egal, ob der bei mir kauft. Und eine der Fragen, die mir auch gestellt hat, war, Florian, wie weit willst du eigentlich noch gehen an Wissen, was du rausgibst? Also wo ist da eigentlich Schluss? Und da habe ich gesagt, du, da ist nie Schluss, weil letzten Endes, ich kann ganz viel Wissen rausgeben, aber das, was ich in über 20 Jahren an Erfahrungen mit dem technischen Fachwissen habe, das kann ja keiner umsetzen. Ich kann euch alles erklären, ihr werdet es trotzdem brutal gesagt nicht hinbekommen, weil ihr nicht wisst, an welchen Schrauben ihr wann wie lange drehen müsst. Und das ist der Punkt, wofür ich engagiert werde. Nicht für nachlesbares Fachwissen.
Genau, also das Wissen ist ja das eine, aber das Wissen anwenden, also das Wissen effizient anwenden, das ist eigentlich das andere. Also so wie du, ähnlich geht's mir auch. Ich habe ja den Vorteil, dass ich kein Coaching anbiete, kann ich quasi da, wo der normale LinkedIn-Coach vielleicht sagt, das kann ich jetzt nicht noch sagen. Da kann ich jetzt sagen, ich mache hier die exakte Anleitung, klicke da, mache hier das aus den und den Gründen. So funktioniert auch unser LinkedIn-Guide, der eigentlich, ich sage jetzt mal im Normalfall, jedes Coaching obsolet machen würde. Und trotzdem kriege ich ja auch, obwohl ich sage, ich mache das nicht, kriege ich Anfragen und sage, Frank, kannst du nicht mal, kannst du nicht mal 2 Stunden, 3 Stunden mich braten? Ich sage, nee, aber ich habe, es ist doch alles da. Ja, aber ich brauche irgendwie, also das, auch diesen Arschtritt, den man sich gerne sozusagen von außen holt, so dieses, ist ein bisschen wie beim Sport machen. Ich weiß, ich müsste mehr Sport machen. Wenn ich mit einem Freund sage, pass auf, hier, wir beide müssen jetzt wieder, wir gehen jetzt einmal die Woche dann und dann Sport machen, auf einmal funktioniert das. Wir gehen einmal die Woche Sport machen, weil ich jemand anderes auch habe, der mir hilft, meinen Schweinehund zu überwinden. Und so geht's halt auch, wenn ich mich in deinem Thema sozusagen bewegen will und sage, wenn ich jetzt einen Podcast starte, klar, kann ich jetzt auch hier über 2 Wochen mir die ganzen Tutorials angucken und, aber wenn ich mich mit jemandem austauschen kann, der das auch, ich sag mal, in meinen Kontext nochmal besser setzen kann, dann komme ich doch viel schneller zum Start und dann gebe ich dafür auch total gerne Geld aus, weil mein Business ist im Normalfall ja ein anderes.
Und das ist es, ja.
Das ist,
ja, und das Spannende ist, wenn man dann so aus der Peripherie dann irgendwie Leute, sag ich mal, so aus dem Augenwinkel kennt, und das ist das, was du eben so schön gesagt hast, bei LinkedIn das mega Spannende. Ich hatte kürzlich einen meiner zwei besten Freunde, der ist unser Webdesigner, Grafiker, und der macht gerade ein größeres Projekt langfristig für eine Firma und kam dann irgendwann meinte, Florian, ich bräuchte mal einen Texter, irgendwie so Copywriter oder so, da wurde ich jetzt immer wieder gefragt. Und dann sage ich, oh, kenne ich bestimmt 5 Stück. Sag ich, wie kennst du die? Sag ich, ja, kennen ist übertrieben, aber es gibt so 4, 5 hauptsächlich Frauen. Witzigerweise, es ist völlig wertfrei, aber die mir im Kopf geblieben sind, weil sie so präsent sind mit dem Thema Copywriting und einfach so witzige Beiträge geschrieben haben. Ich kenne keine von denen persönlich. Ich weiß auch nichts über die Qualität der Arbeit, aber die Art und Weise, wie sie Beiträge schreiben, ist schon so sympathisch. Und was ich gelesen habe, klang für mich schon so gut, dass das die ersten wären, die ich anschreiben würde. Und die habe ich ihm genannt, was draus geworden ist, weiß ich leider bisher nicht. Und ich finde es, gut, ich bin auch jemand, der sehr viel Networking betreibt. Aber ich finde, so funktioniert LinkedIn am besten. Und ich glaube, viele, ich könnte mir vorstellen, dass einige, die jetzt den Podcast hören und zum x-ten Mal beim Thema LinkedIn sind, denken sich, jetzt spinnt der Gips da völlig, was hat das mit Unternehmenskommunikation zu tun? Wahnsinnig viel.
Genau.
Weil LinkedIn ist ein bisschen, ich würde nicht sagen eierlegende Wollmilchsau, das ist ja eher negativ, aber ist so ein bisschen, wie soll man es beschreiben, so das Schweizer Taschenmesser für Unternehmens- und Unternehmer, Unternehmerinnenkommunikation, weil auch wenn du jemand bist, der nicht Kaltakquise betreibt, also bin ich überhaupt nicht der Typ und ich bin auch nicht jemand, der in seinem Netzwerk zumindest bisher aktiv Leute anschreibt. Ich weiß, mit einigen Experten in dem Bereich gesprochen, auch schon im Podcast, die sagten, Florian, du hast bestimmt so spannende Kontakte und so spannendes Thema, schreib doch mal proaktiv Leute an. Sträube ich mich noch persönlich, aber trotzdem kriege ich Anfragen, einfach weil ich immer wieder Sachen zeige, schreibe in verschiedenen Formaten, eines Tages auch Video. Das hat eher was mit meinem Perfektionsanspruch zu tun beim Thema Video.
Da gibt's so zwei tatsächlich Sachen. Kann ich dir nur empfehlen, also das war mein, beim Video habe ich immer gesagt, so, ich fange jetzt an, ich nehme einfach meine Smartphone und der Wert tatsächlich, das habe ich jetzt aber auch erst im Nachgang gelernt, dass das, was ein Video gut macht, ist eigentlich sich hinzusetzen mit dem Skript. 80% der Zeit sollte man in erstmal den Gedanken, was will ich überhaupt zum Punkt bringen und wie bringe ich das zum Punkt zu skripten, und dann kommt erst Ton und dann kommt eigentlich erst das Bild. Aber wenn die Message und wie ich diese Message, ich sag mal, wenn man diese Talking Head Videos zum Beispiel nimmt, dann ist, und da ist Copywriting im Prinzip das große Thema auch, wie halte ich die Leute bei der Stange, dass sie von Anfang bis zum Ende, egal ob das 1 Minute, 5 Minuten ist, genau darüber muss ich mir Gedanken machen. Und ich finde, man sieht mittlerweile auch bei den Long-Formaten auf YouTube zum Beispiel, dass der TikTok-Style in dem Sinne, dass man anhand der Schnitte sieht, dass du also so, es wird knackiger im Schnitt und ein Video, was früher 10 Minuten gedauert hat, dauert jetzt nur noch 6 Minuten, weil das ein bisschen knackiger geschnitten ist. Und das ist die Art, wie man Informationen präsentiert. Und da merkt man, dass auch da nicht einfach nur noch, ich sag mal, gedankenlos losgelabert wird in die Kamera, sondern dass die schon so ein sehr klares Skript sich gemacht haben, um am Ende in kurzer Zeit Informationen, und das ist das Schöne, was ich finde, auch am Podcast und wenn man auch LinkedIn ab und zu mal mit Videos nutzt, du kannst diese Informationen mit einem Gefühl, mit einer Art der Sympathie von dir verknüpfen. Und das ist genau das, woran sich die Leute erinnern. Die erinnern sich nicht unbedingt an die Information, sondern an dieses fand ich sympathisch. Und um mehr geht's eigentlich auch am Ende im Verkauf nicht. Und das ist, glaube ich, auch... Wenn du sagst,
ich tue mich halt schwer mit diesem TikTok-Style, ne? Und diesem zack, 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 zack.
Ich weiß immer genau, was gemeint ist, aber man muss es auch nicht so zack, zack, zack und tack, tack, tack machen. Aber die Gedanken, die dahinter stehen, diese Methodik zu belegen, okay, mit welchem Satz kann ich überhaupt jemand erstmal in mein Video reinziehen? Und welche Punkte präsentiere ich und wie gehe ich von Punkt zu Punkt, ob ich das nun schnell schneide und schnell spreche, ist dabei ganz egal, sondern sich wirklich den roten Faden zu überlegen, wie kriege ich denjenigen von Anfang bis zum Ende in meinem Video, egal wie lange das ist, egal wie schnell ich das geschnitten habe, das ist ja im Prinzip nur der Stil. Mhm. Aber die Idee, der rote Faden und wie ich jemand beim roten Faden beibehalte und auch es hinkriege, dass ich zwischendurch vielleicht auch so einen kleinen Humor, Witz mache, also irgendwas, weshalb ich in Erinnerung bleibe. Da denke ich bei sowas immer ein bisschen an dieses, ich glaube, es gab mal eine Studie zum Thema, was machen Emotionen mit der Erinnerung? Da hat man eine Frau auf einer Hängebrücke positioniert und die gleiche Frau hatte man, glaube ich, dann in normal auf einer Straße gehabt und sie hatte halt, ich weiß nicht, wie der Unterschied war, signifikant mehr Anrufe von den Menschen, die mit denen sich auf der Hängebrücke unterhalten hat, die mit ihr dann ein Date haben wollten, als bei denen, wo es auf der Straße war. Und die Erklärung war halt einfach, weil man auf der Hängebrücke eine andere, also generell schon durch die Hängebrücke eine etwas stärkere Emotion mit hat und das automatisch sich überträgt an diese Person. Und so ein bisschen so ähnlich sehe ich LinkedIn, Podcast und Videoformate. Man hat die große Chance, Gefühle mit Informationen oder mit sich in Verbindung zu bringen und damit in Erinnerung zu bleiben.
Ja, das ist garantiert einfach auch üben und Erfahrung machen. Ich habe ja schon 2010 oder so, habe ich ja schon mit Videos angefangen. Das waren aber fachliche Tutorial-Videos, also ein völlig anderes Thema. Vielleicht tue ich mich daher auch noch mit diesen ganz kurzen, sehr, sehr präsentativen Sachen schwer. Ich merke ja alleine schon beim Schreiben bei Beiträgen, wo ich mich vor 2 Jahren auch noch wahnsinnig schwer getan habe, dachte, das kannst du im Leben nicht selber machen. Am schönsten wärst du jetzt ein Copywriter, der alles macht. Mittlerweile haue ich in einer halben Stunde, manchmal dauert es auch eine Stunde, wenn ich mir halt viel Mühe gebe und mir das ganz wichtig ist, haue ich da die Beiträge runter, teilweise in das 3-4 Stück, die ich an 2-3 Stunden am Sonntagnachmittag für die Woche schreibe. Mhm. Und ich merke auch da, wie die Übung das macht. Und ich bin mir sicher, bei YouTube-Videos ist es auch, ist halt dann das dritte Format, was ich regelmäßig bedienen muss. Da tue ich mich noch ein bisschen so vom Workload, wie es so schön im Neudeutschen hat, schwer. Aber ich habe alle Themen. Es ist nur, ich bin mit so 2-3 Sachen bei mir in meinem Studio völlig bekloppt. Eigentlich bin ich unzufrieden. Wie es so schön heißt, die Kinder des Schusters haben hier immer die schlechtesten Schuhe. Also Themen,
die ich mir bei dir nicht vorstellen kann. Aber
Doch. Also ich bin mit der Hintergrundfarbe meines Studios nicht zufrieden, weil dieser Grauton da wirklich immer total blass. Das wollen wir jetzt seit Wochen schon in das CI-Blau, unser Firmen-CI-Blau, was wir mittlerweile haben, ändern. Und ich habe sogenannte stehende Wellen im Studio, was bei so Räumen völlig normal ist. Das heißt, in gewissen Bassfrequenzen schaukelt sich der Bass auf. Und da ich eine tiefe, dunkle Stimme habe, hört man das dann auf den Aufnahmen. Das kriegst du in der Menge nicht rausgefiltert. Da muss ich 2 spezielle Bassabsorber noch bauen. Und bei dem Arbeitspensum, was ich jetzt habe, komme ich einfach nicht dazu. Und es nervt mich halt, in dieses Gedröhne immer auf den Aufnahmen zu hören, dass ich mir dann gesagt habe, nee, jetzt machst du noch kein Video, erstmal Studio und so. Aber ey, alles gut. Also ich werde es angehen, definitiv. Aber die 2 Themen, die hätte ich gerne, weil ich fühle mich sonst unwohl. Ich fühle mich unwohl bei Videos, die ich aufgenommen habe. Livestream und so ist mir das relativ egal, weil es ist ja live.
Ja, aber das ist total wichtig. Also das... Man muss sich dann wohlfühlen und also entweder treffe ich die Entscheidung und sage, ich weiß, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, werde ich mich wohlfühlen, aber wenn ich irgendwie nach meinem 10. Video immer noch so einen inneren Widerstand oder auch bei Podcasts, egal was, oder auch bei LinkedIn im Sinne von, oh, ich mache hier Content, weil alle sagen, man muss das irgendwie machen, aber wenn man sich dabei irgendwie, ich sag mal, nach einem Monat und nach dem 10. Content-Stückchen, welches auch immer man produziert, nicht so richtig wohlfühlt und fragt, warum mache ich das einfach, dann ist es tatsächlich das Falsche, was man tun sollte. Dann sollte man es abgeben an jemand anderes.
So, das war der erste Teil meines Gespräches mit Frank Panzer. Vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast. Den zweiten Teil, den hörst du nächste Woche, beziehungsweise im zweiten Teil dieses Podcasts. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dich wieder dabei zu haben. Bis dann, mach's gut, tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.